Ja, wir werden heute fortsetzen mit der Betrachtung des 17. Kapitels in der Offenbarung, die Verse 7 bis 18. Und ich war mal wieder einmal wirklich fasziniert von der Weisheit Gottes, wie er sein Wort uns weitergibt. Man sagt ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und hier haben wir Bilder und Worte zusammen. Ich weiß nicht, wie die Rechnung dann ist, auf jeden Fall ist es diese Tiefe, die Breite und die Vielfalt, die Gott uns in seinem Wort schenkt, in dem Einblick in sein Wesen und in seine Heiligkeit und in seinem Plan ist gewaltig. Und mir ist bewusst, dass ich heute wirklich nur ein bisschen von dem, die Spitze des Eisbergs vielleicht, ja, euch weitergeben kann. Und ich bete zu Gott, dass er euch eben auch diesen Abschnitt, der im ersten Blick, was mal sehr kompliziert und rätselhaft ist, doch zu einem Abschnitt macht, der euer Herz in Gott wirklich ruhig macht und froh macht. Ja, schlagt das 17. Kapitel einmal auf und wir lesen zunächst die Verse 7 bis 18. Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt und die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. Die 5 Ersten sind gefallen. Der eine ist, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, es ist selbst sowohl ein Achter als auch von den 7 und geht ins Verderben. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier eine Stunde Macht wie Könige empfangen. Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Der spricht zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Rätselhafter, aber auch faszinierender Textabschnitt. In Kapitel 15 wurden uns 7 Engel vorgestellt. Sie bekamen die 7 letzten Plagen, die den Grimm Gottes über seine Feinde vollendet. Dann in Kapitel 16 wird uns das letzte Gericht beschrieben, oder die letzten Gerichte beschrieben, die über die Erde hereinbrechen. Sagen jetzt ein Gericht nach dem anderen. Und in Kapitel 17 kommt nun einer dieser Engel Gottes und gibt Johannes einen tieferen Einblick in das Gericht über die große Stadt beziehungsweise die Hure Babylon oder auch die Frau genannt. Diese 3 Begriffe bedeuten immer dasselbe hier. So, in den Versen 1 bis 7 haben wir letzten Sonntag die Predigt darüber gehört, wird ihr weltweiter Einfluss und Zauber beschrieben. Sie verspricht den Erdenbewohnern alles, was ihr Herz begehrt, um sich in ihren Vergnügungen gehen zu lassen. Der Götzendienst floriert und die Hure erreicht so viel Macht und Herrlichkeit, da alle ihr zujubeln, dass sie das Tier, also die Weltbeherrscher, dominiert. Also die Hure Babylon mit den ganzen Vergnügungen, sie zieht die Erdenbewohner an, bindet sie an sich. Und das Tier ist darüber ganz froh, weil so bekommt es Macht über die Menschen. Ein kleines Beispiel. Glaubt ihr, dass unsere Regierung eine Chance hätte, weiter zu regieren, wenn sie nicht ein Maßnahmenpaket nach dem anderen schnüren würde, um den Wohlstand zu erhalten? Sie bedient sich der Hure Babylon und die Menschen lassen sich verzaubern. Aber gleichzeitig geraten sie immer mehr in die Abhängigkeit des Tieres. Also schon das, was wir jetzt erleben, wenn wir ein bisschen hinschauen, gibt uns schon Aufschluss über das, was sich zum Ende hin immer weiter steigern wird. Schauen wir uns mal Vers 7 an, damit beginnen wir. Johannes, er sieht diese Frau, diese prunkvoll gekleidete Hure auf dem Tier sitzen und er ist verwundert oder erstaunt, aber auch erschrocken. So eine Mischung von Verwunderung, Erstaunen und irgendwo auch gewisses Erschrecken. Und dem Engel entgeht diese Verwunderung des Johannes nicht. Er erklärt ihm das Geheimnis zwischen dem Tier und der Hure. Er beginnt mit dem Tier, das uns schon in Kapitel 13,1 vorgestellt wird. Also das Tier taucht hier nicht zum ersten Mal auf. In 13,1 wird es uns wie folgt beschrieben. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. So, und jetzt wird uns dieses Tier etwas mehr beschäftigen. Johannes, der Engel, der erklärt es dem Johannes, was es damit auf sich hat. Bei der Betrachtung in Kapitel 13 wurde uns schon vor Augen gestellt, dass das Erscheinungsbild des Tieres eine Zusammenfassung aller Tiere aus Daniel 7 ist und somit Herrscher von Weltmächten beschreibt. Also das Tier steht bildlich für die Weltbeherrscher aller Zeiten. In Vers 8 kommt nun die Beschreibung des Tieres. Und hier ist eine Beschreibung, die auf den ersten Blick erstmal ja nicht ganz so gut zu verstehen ist. Aber diese Beschreibung kommt dreimal. Es geht nämlich um das Tier, das war, das jetzt aber nicht ist, aber kommt. Das Tier, das war, das nicht ist und das kommt. Wir haben schon letztes Mal einige dieser Negativpaarungen gesehen. Und hier kommt eine weitere dazu. Lass uns mal Offenbarung 1, Vers 8 aufschlagen. Da heißt es von Gott, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Also der war, der ist und der kommt. Wie ist es von dem Tier? Es war, es ist nicht und es kommt. Also wir sehen hier eine Paarung, die aber eine Negativpaarung ist. Von Jesus lesen wir das Gleiche. Etwas anders formuliert, und zwar in Hebräer 13, Vers 8. Da heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also wir sehen, Gott, er war von Ewigkeit her, er ist und er bleibt. Was hat es also damit jetzt mit diesem Tier auf sich, das jetzt nicht ist? Was hat es zu bedeuten? Da müssen wir nochmal zurückgehen auf das 13. Kapitel. Und im Vers 3 bekommen wir den Hinweis. Offenbarung 13, Vers 3. Da heißt es, und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod geschlachtet und seine Todeswunde wurde geheilt. Lass uns jetzt mal diesen Vers im Gedächtnis behalten. Nämlich nachdem das Tier seine Macht über den ganzen Erdkreis ausgebreitet und zuletzt auch Gottes Volk in seine Hand glaubte, kam Jesus und errang auf Golgatha den Sieg über den Drachen und das Tier. Denken wir mal an die Zeit vor dem Kommen Jesu. Das Tier in Gestalt der Weltbeherrscher machte sich immer mehr breit, ließ sich anbeten und zum Schluss war auch der Gottes Volk unter ihren, ja, nicht ihren Fittichen, aber unter ihrer Macht. Und dann kam Jesus, dieser König, der von den Weisen angebetet wurde, der von den Hirten angebetet wurde. Und wir sehen, wie König Herodes reagierte. Er erschrak. Dieses Tier erschrak. Warum? Weil dieser König der wahre König ist. Und wir lesen davon eben auch sehr beeindruckend in Kolosser 2, dass es hier um das Ereignis geht, wo Jesus diesem Tier den Todesstoß verpasst hat. Und was der Grund ist, warum das Tier nicht mehr ist. Kolosser 2, die Verse 13 bis 15. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches einst tot wart, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Dadurch, dass er den durch seine Satzungen gegen uns lautenden Schuldschein, der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht und ihn weggerafft hat, indem er ihn ans Kreuz heftete. Nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnete, hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Hier, indem Jesus die Sündenschuld, die uns unter dem Teufel versklavte, von uns genommen hat und ans Kreuz genagelt hat, hat er den Sieg über den Teufel errungen. Der Teufel, der Drache und das Tier hat jetzt keine Gewalt mehr über diejenigen, die in Christus verborgen, geborgen sind. Und deshalb, dieses Tier, es hat seine Macht immer weiter ausgebaut. Aber wo Christus kam, wurde ihm der Todesstoß verpasst. Es ist nicht mehr. Aber, denkt doch nochmal zurück an den dritten Vers aus Kapitel 13 Offenbarung. Seine Todeswunde wurde geheilt. Steht dort, oder? Und das heißt, er wird heraufsteigen aus der Tiefe oder er wird wieder da sein. Er war, er ist nicht, aber er wird wieder kommen. Könnte man das so ausdrücken? Dreimal wird das wiederholt. Und in dieser dreimaligen Erwähnung soll uns immer wieder vor Augen geführt werden, dass wir es mit einem besiegten Feind zu tun haben. Die Gemeinde soll darin ermutigt werden. Ja, dieser Feind ist mächtig, aber er ist besiegt. Trotz des Sieges Jesu über den Teufel lässt Gott ihn doch noch eine gewisse Zeit gewähren und zum Ende der Zeit sogar noch einmal so richtig mächtig werden, dass es den Anschein hat, dass die Todeswunde des Tieres wieder geheilt ist. Daher heißt es ja im Vers 8, es ist nicht, es wird aber sein. Diese scheinbare Auferstehung des Tieres, sind wieder so eine Nachäffung auf Jesus hin, versetzt die Erdenbewohner, die nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, in Staunen. Wir sind immer noch beim Vers 8. Ne? Diese Erdenbewohner, sie staunen über diese, Anführungsstriche, Auferstehung des Tieres. Aber dieser Aufstieg wird der letzte sein, bevor es krachend ins Verderben stürzt. Aber sofort im Vers 8 macht der Engel Johannes klar, es wird aufstehen, es wird mächtig, aber es wird ins Verderben gehen. Das heißt, hoch aufgestiegen, um dann umso krachender ins Verderben zu stürzen. Und mit ihm alle, die ihn anbeten, mit dem Tier. Nun wird uns im Vers 9 gesagt, dass wir Verstand nötig haben, der Weisheit hat. Also nicht nur Verstand, sondern Verstand, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind sieben Könige. Die sieben Köpfe des Tieres sind gleichzeitig sieben Berge und sieben Könige. Die Zahl sieben, das haben wir inzwischen ja durch die Offenbarung lernen dürfen, beschreibt etwas Vollumfassendes. Eine Vollzahl. Es handelt hier also um die Vollzahl aller göttlicher Herrscher auf der Erde, die wie ein Berg stark und unüberwindbar scheinen, wie so ein Berg, das ein Tal ist, das sich so erstreckt, ist gewaltig, unverrückbar und unüberwindbar. Ihre Köpfe ersinnen Ideologien, die die Menschen in Auflehnung gegen Gott und seine Anordnungen bringen. So, diese Bilder, der Berg, der wird öfter mal in Bezug auf Herrschaft gebraucht in der Bibel. Dann eben der König, der auch für die Macht steht. Und der Kopf, ja, wir sagen ja auch oft so, es ist der Kopf einer Gruppe. Die Ideologie, die dieses Tier ersinnt, alles ist darauf ausgerichtet, die Menschen, die Erdenbewohner, in seine Anbetung zu ziehen und natürlich von der Anbetung Gottes wegzuziehen. Die Hure, haben wir ja gesehen, sitzt oder thront auf dem Tier und hier wird es beschrieben, thront auf all diesen Bergen. Also da sind diese Weltbeherrscher und da ist immer diese Hure mit dabei, die oben quasi auf dem Gipfel des Berges sitzt oder thront, dort ihr Lager aufschlägt und die Erdenbewohner in den Bann zieht. Sie sitzt, oder man kann auch sagen, sie thront auf diesen Bergen, was dann wiederum beschreibt, sie hat eine Gewalt auch über das Tier. Ja, sie reitet das Tier, das heißt, sie steuert es. Und andersherum wird sie aber von dem Tier getragen. Also wir sehen hier bilden Tier und die Hure eine Symbiose. Beide ziehen einen gegenseitigen Nutzen voneinander. Das Tier nutzt ihre Anziehungs- und Verführungskraft, um sich der Erdenbewohner zu ermächtigen. Sie nutzt die Macht des Tieres, um sich zu behaupten. Ja. Und in Vers 10 kommt ein neuer, so etwas herausfordernder Satz. Die fünf Ersten sind gefallen und der eine ist und der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kurze Zeit bleiben. Haben sich natürlich die Ausleger auch so ein bisschen den Kopf zerbrochen. Man hat dann versucht, das auf die verschiedenen Mächte aufzuteilen. Okay, was waren denn diese fünf Mächte vorher? Was ist denn das, diese Macht, die jetzt zu der Zeit der Niederschrift amtierend war, ja, und was wird noch kommen? Aber wenn wir einfach nur davon ausgehen, dass die damalige Herrschaften, das war ja klar, Rom war die Weltherrschaft, dann wissen wir, Rom ist schon lange gefallen. Und danach soll ja nur noch einer kommen, der kurz regiert. Und da sehen wir, es sind danach noch einige Weltherrscher aufgestanden, dass es so nicht aufgeht. Wenn wir aber mit diesen Zahlen ebenfalls so umgehen, wie es in der Offenbarung üblich ist, symbolisch, dann sehen wir zwischen 1 und 7 eine Skala. Also wenn wir jetzt eine Skala nehmen von 1 bis 7, wo steht da die 5?
ziemlich weit am Ende. Ja, nicht ganz am Ende, aber doch ziemlich weit am Ende, über die Hälfte. Also man kann dann schon von Endzeit reden, richtig? Johannes selbst bestätigt nämlich auch diese Tatsache in seinem Brief, nämlich in 1. Johannes 2, Vers 18. Lass uns das mal lesen. 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das ist nur einer von vielen Versen, wo das immer wieder betont wird, zu der Zeit der Niederschrift der Offenbarung. Und man kann sagen, zur Zeit, wo Jesus auf diese Erde kam, um den Drachen und das Tier zu besiegen, hat die letzte Zeit begonnen. Wir leben in dieser Endzeit. Bei fünf. Fünf Reiche sind schon gefallen. Fünf Mächte, die vorher schon alle aktiv waren, sind nicht mehr da. Aber wir sind noch nicht am Ende. Wir sind in der Endzeit, aber noch nicht am Ende. Seit der Verfassung der Offenbarung sind ja auch weitere Antichristen aufgetreten. Der letzte Antichrist, wenn ich das mal so bezeichnen aus von Johannes hier darf, es wird der siebte sein von diesen genannten Königen. Von den sieben Königen, der letzte, es wird der siebte sein. Er wird der Gemeinde am schlimmsten zusetzen, deshalb wird ihm nur eine kurze Zeit gewährt. Also der letzte König, der siebte, wird dieser Antichrist sein. Wir finden dazu einige Belegstellen. Ich möchte da zwei anführen. Einmal in der Offenbarung. Das ist immer am besten, wenn die Offenbarung sich ja selber auslegt. Ne? Auf Offenbarung 11, Vers 7. Denkt daran, da geht es noch einmal um diese Zeugen. Könnt ihr euch erinnern? Diese Zeugen, die für die Gemeinde stehen, die das Zeugnis Jesu in die Welt hinausträgt. Dann heißt es, wenn sie dann mit ihrem Zeugnis zum Abschluss gekommen sind, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie besiegen und töten. Es ist der siebte, der letzte König. Ihm wird nur eine kurze Zeit gewährt. Also es wird noch einer kommen, aber er darf nur kurz sein. Und hier ist die Rede von diesem Tier, das aufsteigt und mit diesen Zeugen kämpfen wird, der Gemeinde Jesu. Und war zu diesem Zeitpunkt der Auftrag der Gemeinde abgeschlossen sein wird, das Evangelium in alle Welt zu bringen, wird dieses letzte Tier die Gemeinde überwinden. Was aber hier nicht bedeutet, dass die Gemeinde nicht mehr existieren wird. Aber sie wird so stark bedrängt sein, dass sie nicht mehr die Möglichkeit hat, das Evangelium weiter zu verbreiten. Das Evangelium wird auch nicht mehr angenommen. Das heißt, es wird dann die Zeit sein, wo Evangelisation beendet sein wird. Dort in Offenbarung 11 wird von 3,5 Tagen gesprochen, die aber ins Verhältnis gesetzt werden zu 3,5 Jahren. Also 3,5 Tage zu 3,5 Jahre ist eine sehr kurze Zeit, nicht wahr? Jesus selbst spricht recht klar von dieser Zeit, und zwar in Matthäus 24, die Verse 21 bis 25. Matthäus 24, die Verse 21 bis 25. Da geht es gerade um diese Zeit, dieser 3,5 Tage oder wie in unserem Text hier heute, diese eine Stunde. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus und dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorher gesagt. Kommen wir zum 11. Vers. Da heißt es jetzt nun, und das Tier, das war und nicht ist, es ist selbst sowohl ein Achter als auch von den Sieben und geht ins Verderben. Er ist ein Achter, König, und doch einer von den Sieben, man könnte auch sagen, einer von ihrer Art. Dass der siebte König auch als Achter König und doch als einer der Sieben bezeichnet wird, unterstreicht nochmals, dass es sich um den letzten Antichristus handelt, der im Aufbegehren gegen Christus und seine Gemeinde alle vorherigen übertrifft. Wir werden das weiter in den Versen 12 bis 14 sehen. Deshalb sagt er hier, es ist wie ein Achter, weil die anderen sieben, wir werden das gleich sehen, sie haben alle, nämlich die Menschheit damit verführt, dass sie die Frau, die Hure Babylon, gewähren ließen. Was hat die Hure gemacht? Sie hat den Menschen ihre Vergnügungen präsentiert. Also hat den Menschen das gegeben, was sie brauchten, um sich gehen zu lassen. Diesen ganzen Reichtum der Welt, die ganzen Vergnügungen. Und damit hat das Tier Macht über die Menschen gehabt. Bei dem siebten Tier wird das anders sein. Und deshalb ist es, weil es sich hervorhebt, in jeglicher Hinsicht, wird es hier auch als Achter König bezeichnet. Aber der Hinweis, dass es einer von den sieben ist, zeigt uns wiederum, es ist wiederum ein Machthaber. Es ist wiederum ein König in gewisser Weise. Verse 12 bis 14, lass uns die mal lesen, weil da wird uns jetzt etwas mehr dazu gesagt. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, also zu der Zeit dieses siebten oder achten Königs auftauchen, aber mit dem Tier eine Stunde Macht wie Könige empfangen. Diese haben einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Also hier bildet sich eine Allianz um das siebte Tier herum von 10 Königen. 10 auch hier wieder als Vollzahl zu verstehen. Das heißt, zu der Zeit, wo der siebte, König, dieser Antichrist, als Regent auftritt, werden alle Könige der Erde mit ihm eines Sinnes sein und alle zu ihm hinarbeiten. Das heißt, in ihrem Bestreben haben sie nicht ihr eigenes Königreich. Sie fordern nicht die Anbetung für sich, sondern arbeiten dem Tier zu, beten selbst das Tier an, haben noch kein Königreich empfangen, ja, aber sind sich eins mit dem Tier, eines Sinnes. Dieses letzte Reichsantichristen vereint alle Herrscher der Welt zu einer Stunde Kampf gegen das Lamm. Da sehen wir, was das Ziel ihrer Bemühungen ist. Die genannten 10 Hörner des Tieres sind Könige, die kein eigenständiges Reich haben, sondern sich in den Dienst des Antichristen stellen und mit ihm eines Sinnes sind. Ihr Ziel ist es, dem Lamm, das auf Golgatha den Sieg über den Drachen und das Tier errungen hat, zu überwinden. Quasi ihm den Sieg zu entreißen und sich selbst in den Tempel Gottes zu setzen. Das Tier, dieser König, er wird niemand dulden, der irgendeinen anderen Gott anbetet außer ihn. Lass uns mal 2. Thessalonicher aufschlagen, da wird es deutlich. 2. Thessalonicher 2, 3 bis 4. Da sagt Paulus zu den Thessalonichern, lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und euch durch nichts erschrecken. Weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch Berufung auf eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise täuschen, denn zunächst muss ja doch der Abfall eintreten und der Mensch der Gesetzlosigkeit erschienen sein. Der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles erhöht, was Gott oder anbetungswürdig heißt, so dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich für Gott ausgibt. Hier ist konkret die Rede von diesem 17, dem letzten König, von dem Tier, das nicht ist, aber wieder aufsteigen wird aus dem Abgrund. Aber dann, wenn das Tier glaubt, das ist jetzt, wo das Herz jubelt, aber dann, wenn das Tier glaubt, endlich zu seinem Ziel gekommen zu sein, wenn diese eine Stunde um ist, die Gott ihm eingeräumt hat, werden die getöteten Zeugen zum Leben erweckt. Denkt nochmal an die Zeugen. Das Lamm kommt mit seinen Heiligen in den Wolken und wird das Tier mit dem Hauch seines Mundes beseitigen. 2. Thessalonicher 2, Vers 8 könnt ihr im Kapitel bleiben. Da heißt es, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Wir werden in Kapitel 19 noch mehr über diesen herrlichen Sieg hören. Da dürfen wir uns schon drauf freuen. Was ist jetzt aber eigentlich mit der Hure Babylon? Hatte nicht der Engel am Anfang gesagt, ich will euch das Gericht über die Hure Babylon zeigen? Der Engel wollte erstmal Johannes dieses Wesen des Tieres nochmal vor Augen führen. Und in den Versen 15 bis 18 erfahren wir jetzt dann, was mit der Hure jetzt weiter passiert. Und das ist ein, ja, das Lüften des Geheimnisses und auch mit einem Überraschungseffekt, wie das nun in der Offenbarung nicht unüblich ist oder in den Verheißungen Gottes sowieso, in den Wirken Gottes. Lass uns die Verse 15 bis 18 lesen. Und er spricht zu mir, also der Engel zu Johannes: Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln. Und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, welche die Königsherrschaft über die Könige der Erde hat. Wie schon erwähnt, hat die Hure bei 6 Königen alle Erdenbewohner in ihren Bann gezogen. Einschließlich ihrer Herrscher. Satan wendet dieses Prinzip auch bei der Versuchung Jesu in der Wüste an. Erinnert ihr euch? Da heißt es nämlich in Matthäus 4, die Verse 8 bis 9. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Macht und Herrlichkeit, zeigt er ihm. Macht, das Tier, Herrlichkeit, die Hure, dieses Zusammenspiel. Das Tier übt Macht aus und die Hure verzaubert durch Herrlichkeit, die sie dem Fleisch gibt. Beim letzten König, dem Antichristen, mitsamt den 10 Königen, die mit ihm eine Allianz bilden, kommt das wahre Gesicht des Tieres jetzt zum Vorschein. Warum es auch als 8. Tier bezeichnet wird, wie schon gesagt. Es duldet nicht, von der Hure geritten zu werden. Die Menschen unterwarfen sich bislang dem Tier, um das reichhaltige Angebot der Vergnügungen der Frau zu bekommen. Diese Vergnügungen hielten die Menschen aber auch davon ab, in selbstloser Hingabe das Tier anzubeten. Warum haben viele dem Kaiser die Anbetung gewährt, weil sie das ganze Angebot, Brot und Spiele, denken wir daran, genießen wollten. Okay, dann beten wir ihn an. Deswegen ist auch die Rede von Götzendienst. Es war ihnen egal, wen sie von den ganzen Göttern anbeteten. Hauptsache, ihr Fleisch bekam das, wonach es begehrte. Nur der Blick darauf aus, die Begierden auszuleben. Das Tier, das letzte Auftreten des Tieres, das Tier beansprucht nun dieselbe Anbetung von den Erdenbewohnern, wie Christus sie von seiner treuen Gemeinde erfährt. Jetzt sieht das Tier, die Frau, die klaut mir quasi die Anbetung. Sie ist eigentlich diejenige, die alles dominiert. Und das duldet er jetzt nicht mehr. Warum nicht? Er will eine ungeteilte Anbetung, ein ungeteiltes Herz der Menschen für sich, wie es bei Christus und seiner Gemeinde der Fall ist. Mit der verführerischen Hure auf dem Rücken ist das nicht möglich. Daher entbrennt ein grenzenloser Hass auf die Frau. Das ist schon gruselig, wenn man das hier so liest. Sie wird geschändet, ihre Vergnügungsstätten werden verwüstet, sie wird zerfleischt und verbrannt. Also diese Beschreibung lässt erahnen, mit welcher Grausamkeit sich der letzte König gegen alles wenden wird, was ihn nicht mit ungeteilten Herzen anbetet. Und jetzt in den Versen 17 bis 18 kommt diese Überraschung. Heißt es denn, Gott hat in ihre Herzen gegeben seinen Sinn, also den Sinn des, ja, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln. Gott selbst hat es diesem Tier und diesen 10 Königen in den Sinn gegeben. Er hat ihnen eine Einigkeit geschenkt. Die 10 Könige hätten auch sagen können, ich will angebetet werden. Nein, Gott hat jetzt dem Tier und seiner Allianz den Gedanken gegeben, die Hure Babylon abzuwerfen, sie zu vernichten. Gott selbst gibt also dem Tier, seiner Allianz, den einmütigen Gedanken, die Hure zu vernichten. Der Zauber der Frau, die alle Erdenbewohner und Könige berauscht, platzt wie eine Seifenblase. Eine Seifenblase ist schimmernd schön, solange sie zart durch die Luft getragen wird. Ist dies nicht mehr der Fall, platzt sie und es bleibt nur so ein nasser Fleck. Die Frau wurde von dem Tier getragen und konnte so ihren Reiz ausspielen. Wo sich nun das Tier gegen die Hure wendet, fällt alles, worauf die Erdenbewohner ihr Leben ausgerichtet haben, wie ein Kartenhaus zusammen. Also wir sehen, dass Gott hier das Tier so lenkt, dass es im Grunde genommen sich selbst zerstört. Denn, sag mal, die Karte, den Joker, den das Tier hatte, ja, war nämlich die Frau. Das war der reizende Anblick für die Erdenbewohner. Und jetzt, wo sich das Tier dagegen wendet, bricht das, worauf die Menschen ihr ganzes Leben aufgebaut haben, nämlich auf den Angeboten Babylons, fällt jetzt zusammen wie so ein Kartenhaus. Gott selbst sorgt dafür, dass der Teufel in der Gestalt des Tieres selbst offenbart, dass es ihm nie darum ging, den Menschen ein schönes, sorgenfreies, erfülltes Leben zu schenken. Er will sie nur davon abbringen, Gott anzubeten, um sie zu beherrschen. Das ist der wahre Sinn, das ist das wahre Gesicht des Tieres oder auch des Drachens. Wie es auf der Erde dann weitergeht, nachdem Babylon gefallen ist, das werden wir, so Gott will, nächsten Sonntag erfahren. Da wird uns Philipp dann in Kapitel 18 noch weitere Einblicke schenken, welche Klage sich dann über die ganzen Erdenbewohner ergießt, wo sie dann merken, wie alles, was sie aufgebaut haben, zusammenbricht. Wenden wir uns unseren Wochenvers oder unserem Leitvers zu. Die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2,17. Wir haben jetzt hier so diese Absichten des Teufels kennengelernt. Er benutzt die Hure Babylon, um deine Freude nicht mehr an Gott und seinen Geboten zu haben, sondern an den trügerischen Freuden dieser Welt. Du musst wissen, sie werden platzen wie eine Seifenblase. Alles, was du in die Aktie Babylon investierst, wirst du verlieren. Ganz sicher. Lass Gott den Standort deines Herzens überprüfen. Lass dich durch sein Wort leiten, warnen, zurechtbringen, ermutigen, stärken. Sei wachsam. Ich denke, heute können wir, wenn wir diesen Text betrachten, noch etwas tiefer verstehen, warum Jesus immer wieder gesagt hat, wacht. Und die Jünger, die die Botschaft weitergegeben haben, die Apostel, den Gemeinden gesagt haben, wacht. Johannes hier in seinen Briefen auch. Lasst euch nicht verführen. Dieser Zauber, den die Frau ausstrahlt, ihre Herrlichkeit, die sie dir anbietet, den ganzen Vergnügungen. Sie macht dich nur träge. Sie bringt dich von Christus weg und bringt dich in ihre Abhängigkeit. Und du musst wissen, alles, was du dort rein investierst, in die Freuden dieser Welt, es wird zerplatzen wie eine Seifenblase. Willst du gerne in etwas rein investieren, was ohne Zukunft ist? Was einmal eine riesengroße Enttäuschung ist? Ich denke mal wieder, bin auch ein bisschen bei letzter Woche, denken wir wieder an den Mann aus Psalm 1. Diejenigen, die Freude haben an Gott, aus Liebe zu ihm seinen Willen tun, werden nicht enttäuscht. Sie investieren richtig. Keine Macht der Welt, der Sichtbaren und Unsichtbaren, kann sie aus der Hand Jesu reißen. Christus bringt seine Gemeinde in seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, die alle Träume dieser Welt um Welten übertrifft. Das möchte ich euch und mir selbst eingravieren. Dass die Herrlichkeit, die auf uns wartet, alle Versprechungen und alle Träume dieser Welt um Welten übertrifft. Überleg dir gut, wo du rein investierst. So vielfältig auch das Angebot dieser Welt ist. Es wird krachend vergehen. Es gibt dir vielleicht eine kurze Zeit irgendeine Begeisterung. Aber es ist nicht nachhaltig. Es hat keinen Ewigkeitswert, sondern es bringt dich ins Verderben. Und auch als Kinder Gottes, wenn wir dem nachgeben, werden wir sehr bald merken, wir bekommen keine Freude daran, keine tiefe Erfüllung. Die Liebe weicht, der Friede weicht. Die Zeiten der Freude oder der Begeisterung sind kurz. Aber wenn wir uns mit unserem Herrn beschäftigen, mit seiner Liebe, wenn wir sie uns vor Augen führen, ich durfte einfach heute Nacht so diese Zeit haben, einfach in der Stille mit dem Herrn. Und du denkst darüber nach, was der Herr für dich vorbereitet hat. Und er wird es dadurch beweisen, er wird sein Volk durch diese Trübsal gehen lassen. Das Tier wird alles dran setzen. Aber diese feste Liebe zum Herrn wird unzerstörbar sein. Denken wir an Hiob. Der Teufel sagt zu Gott, ja klar, du gibst ihm ja auch alles. Klar hängt er sich an dir. Warum sagt der Teufel das? Weil das ist genau sein Prinzip. Durch die Hure Babylon gibt er das, was der Mensch möchte, deshalb betet der Mensch ihn an. Und er geht davon aus, bei Gott ist das genauso. Und Gott beweist dem Teufel durch Hiob, nee, es ist nicht so, Hiob wird alles genommen. Aber er bleibt an dem Herrn und der Herr hält ihn fest. Und so wird es uns auch ergehen. Wir brauchen uns nicht verrückt machen über eine schwere Zeit, die auf uns zukommt, über diese große Trübsal. Ja, natürlich wird es uns ans Fleisch gehen. Aber es wird nur eine Stunde sein. Und der Herr ist bei uns und er bringt uns nach Hause. Ja, dafür dürfen wir ihm danken. Amen.